Wo ist eigentlich mein Handbuchpersonal?
Handbuchpersonal.
Ich brauche Kapitel 14.
Kapitel 14, der Einhornspot.
Ich habe eine Frage, Eva.
Schieß los.
Ich weiß ehrlich gestanden noch nicht, unter welchem Buchstaben wir das heutige Thema, das heutige Gespräch einsortieren. Ich hätte so ein paar Kandidaten. Du?
Ja, ich auch tatsächlich. Ich habe auch vorab überlegt. Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Naja, also man könnte A wie anders.
Ja.
Ich kenne auch Menschen, die die Nase rümpfen würden und sagen, das gehört wie zu B wie Bullabü. Das kann doch alles gar nicht echt sein.
Ja, ich würde es auch unter N wie Nachhaltigkeit im großen Sinne ansiedeln.
Ja, vielleicht müssen wir es heute andersrum machen. Vielleicht müssen wir das heute einfach am Schluss beantworten. Was hältst du davon? Wir versuchen beide dran zu denken. Knoten ins Mikrofon.
Ja, lass uns nochmal drüber nachdenken.
Ja, machen wir. Also um den, ich meine, wer den Podcast hört, hat es ja eher auf dem Cover gesehen. Aber um den Schleier zu lüften, wir reden heute mit Markus. Hallo Markus.
Hallo, grüße euch.
Hi Markus.
Markus kann sich seinen Titel völlig frei aussuchen. Im Moment sagt er People and Culture, das steht jedenfalls bei LinkedIn. Und das macht er bei Einhorn. Und wer Einhorn nicht kennt, Einhorn stellt Kondome her und Menstruationsprodukte. Korrekt beschrieben?
Stimmt, genau, alles richtig.
Alles klar. Nächste offene Frage, Eva. Wir könnten jetzt wirklich an tausend Enden dieses Gespräch anfangen. Ein Thema, was mich mehr kickt noch als vieles andere. Wir könnten über Verantwortungseigentum reden und über die Titel, die man sich gibt und über selber Gehalt festlegen und selber Urlaubstage nehmen und keinen Bocktage. Und also wir haben tausend Stichworte, auf die wir kommen. Ihr schafft es, Menschen dazu zu bringen, wirklich selber Verantwortung zu übernehmen und zu handeln. Das ist sowas wie der feuchte Traum aller Organisationsleute, die ich kenne. Wie macht ihr das?
Also erstmal sind wir da sehr unbedarft, würde ich sagen. Ich kann mich noch an unser allererstes Offsite erinnern, da waren wir 10 Personen bei Einhorn und wir haben das wirklich auch von Anfang an so in die Firma eingebaut. Also da gab es keinen, das haben wir schon immer so gemacht und dann, wie man das manchmal so kennt, sondern wir haben das wirklich von Beginn an neu und anders gedacht, wollten das auch machen. Tatsächlich aber ohne wirklich einen Plan zu haben. Also ich wusste da auch nicht, wie das funktionieren kann. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Zauber. Also Einhorn ist schon ein Experimentierlabor, auch tatsächlich mit dem Glauben, dass man das anders machen kann, aber auch mit dem Wissen, dass wir noch gar keine Ahnung haben, wie es geht und das einfach ausprobieren müssen. Und das aber aufs ganze Team zu geben und Leuten einfach dieses Vertrauen zu schenken, das funktioniert. Ne? Und das hat einfach auch sehr viel mit einem positiven Menschenbild zu tun. Und wenn man das schon mal von vornherein anlegt, dann hat man einen ganz großen Vorteil, weil man dann auf einmal sehr viel Vertrauen schenken kann und das Vertrauen auch zurückkriegt.
Jetzt klingt positives Menschenbild, unterschreibt ja jeder. Also wollen wir mal hoffen.
Sagst du
jetzt. Wer das nicht unterschreibt, der darf bitte gerne gehen. Aber was heißt denn das konkret?
Na, also der Punkt ist ja auch so, wenn ich so viel unterwegs bin oder mit Leuten spreche, dann kommt schon sehr oft dieser Satz, das kann jetzt bei euch funktionieren, aber der Mensch macht eigentlich nur so viel, wie er muss und das ist gar nicht praktikabel. Also und das ist schon ein negatives Menschenbild, also schon dieser Glaube, die Leute springen nur so hoch, wie sie müssen und dann hören die ja doch wieder auf. Und das stimmt aber nicht, also daran glauben wir nicht, sondern wir glauben daran, dass Menschen schon ein inneres Bedürfnis haben, auch eine gute Leistung zu bringen und ein wertvoller Teil einer Gemeinschaft zu sein und das zu erlauben und einfach auch diese Gemeinschaft aber dann so zu gestalten, dass das möglich ist, da liegt eigentlich der Zauber drin und das ist das positive Menschenbild, das wir einfach versuchen anzusetzen. Also gar nicht zu glauben, die Leute wollen nicht, können nicht, weil die sind sowieso nicht motiviert und nur wenn die dann irgendwie alle 1000 Urlaubstage haben, dann nehmen die. Das ist überhaupt gar nicht so, sondern jeder Mensch möchte irgendwie ein wertvoller Teil einer Gemeinschaft sein und die Gemeinschaft so zu bauen, dass das funktioniert, das ist ja das Spannende dann.
Und ist es dann bei euch eigentlich müssen oder können? Also weil, ne, also klar gibt es auch Limitationen, ich kann vieles auch nicht. Und das Schöne ist, in meiner jetzigen Position, in meiner jetzigen Firma, ich muss es auch gar nicht. Also ich kann auch sagen, hey, ich kann das einfach nicht. Ich bin einfach nicht gut darin, Excel-Tabellen richtig gut und fehlerfrei auszufüllen. Aber ich habe KollegInnen, die können das sehr gut. Und wie viel ist es bei euch müssen und können? Ich meine, ihr wollt ja auch Geld verdienen, oder?
Absolut. Also das ist so, Einhorn ist natürlich ein Unternehmen und das ist auch ganz klar, das ist ein Unternehmen in Verantwortungseigentum und Gewinn ist nicht unser oberstes Ziel, aber wir sind komplett investorenfrei. Bedeutet, wir finanzieren uns nur aus dem Cashflow, also was reinkommt, kann auch wieder rausgehen und wenn nichts reinkommt, dann haben wir natürlich ein Problem. Also das muss ein profitables Unternehmen sein, das natürlich auch seinen Umsatz macht, ist ganz klar. Also die Hausaufgaben, die müssen auf jeden Fall gemacht werden. Von daher ist ein bisschen müssen dabei, aber auch ein bisschen können. Aber ich glaube natürlich schon daran, dass man ein Team bauen kann, das auch in erster Linie über gute Beziehungen einfach funktioniert und dann auch die Stärken dementsprechend ausgespielt werden können, wie sie die Personen eben haben. Und das ist auch okay. Und wenn müssen dabei ist, dann versuchen wir das immer ein bisschen lustig aufzulösen. Also da gibt es so ein ganz billiges Beispiel, was ich habe. Wir haben tatsächlich auf unserem ersten Offsite, das war 2016, hatten wir das Problem, dass man gar nicht so also wir sind so ein typisches Kreuzberg-Hinterhof-Startup, ne? Da geht man so rein, also klassisch, wie man das so kennt von den Startups. Und als wir angefangen haben, wir hatten ein einziges Telefon, eine Nummer, ein Telefon. Und dann sitzen da 15 Leute in so einem Raum und wenn das Telefon klingelt, dann gucken alle links und rechts auf die Seite und keiner geht an dieses Telefon ran. Und das war natürlich nicht so gut. Also eine ganz unbeliebte Aufgabe, ganz einfache, aber sehr, sehr unbeliebt. Und da haben wir uns überlegt, was können wir jetzt machen? Irgendwie müssen wir die Leute dazu kriegen, dass sie da ans Telefon gehen und das beantworten. Und dann haben wir uns einen Wettbewerb überlegt. Dann musste man ans Telefon gehen und sich gar nicht melden. Also nicht so, hallo, hier ist Markus von Einhorn, sondern dann musste man direkt einen Flachwitz erzählen. Also beispielsweise, wo wohnen Katzen in Mietshäusern? Und dann hat man sich so gemeldet und das Lustige war, dass so die Hälfte der Leute, die haben direkt wieder aufgelegt. Dann musste man gar nicht telefonieren. Das war sehr praktisch. Und die andere Hälfte fand das dann super lustig, ne? Und dann hat sich aber wirklich so ein Flow, ne? Jeder hat sich Witze ausgedacht, aufgeschrieben und so und wollte dann ans Telefon gehen. Ne? Also das ist so kann man das auflösen. Wir haben das dann irgendwann gestoppt, weil dann irgendwann Leute angefangen haben anzurufen. Die hatten gar kein Problem, die wollten nur den aktuellen Witz hören und dann war dann auch wieder schlecht.
Ich habe schon die Nummer nebenbei gegoogelt gerade, Markus. Schade,
genau.
Okay.
Genau. Aber das ist so dieses Mindset halt, dass man aus allem irgendwie was Lustiges machen kann. Und dann geht das auch wieder.
Ja, großartige Geschichte, führt mich aber direkt zu so einem Punkt, über den ich zumindest nachdenke. Wie bringe ich so ein Menschenbild, also denke ich auch in meiner eigenen unternehmerischen Rolle nach, wie bringe ich so ein Menschenbild mit Streben nach wirklich Exzellenz und Qualität zusammen? Also ich unterstütze jeden, jede, der die kommt und sagt, ich will das machen, ich will das lernen, ich will mich entwickeln. Toll. Aber was schwierig wird es ja da, wo Leute sagen, ich kann das und es stellt sich raus, naja, ganz so cool ist es dann doch nicht.
Doch nicht so. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also natürlich haben wir da auch dran gebissen und es gibt so ein paar Probleme, die sich einfach aufmachen, wenn man in so ein System geht, in so ein sehr freies, sehr flexibles System. Und die haben wir natürlich auch durchlebt mit viel Schmerz und das ist zum einen tatsächlich Entscheidungsfindung, auch sehr spannend, war sehr schwierig für uns, aber das ist tatsächlich auch ehrliches und direktes Feedback und das ist auch genau der Punkt, also das ist natürlich eine Kultur, die wir dort bauen und die Menschen müssen auch in diese Kultur reinpassen, also die müssen selbstverantwortlich und frei arbeiten wollen und dann ist natürlich immer noch die Frage, funktioniert das dann und dazu ist dann das ehrliche und direkte Feedback da, dass man auch erstmal lernen muss. Also das ist auch sehr viel innere kulturelle Arbeit, die stattfinden muss. Gleichzeitig haben wir auch gemerkt, das ist natürlich in so Teams, ja, die so arbeiten, manchmal auch ein bisschen schwierig, weil die sind oft sehr harmoniebedürftig, da ist man sehr nett. Und das war ein großes Problem bei uns. Und da muss ich sagen, nach 7 Jahren sind wir jetzt an dem Punkt angegangen, wo das einigermaßen geht, aber wo wir immer noch weit davon entfernt sind, perfekt oder richtig gut da drin zu sein. Also das ist wirklich so ein Prozess, das muss man lernen, man muss viel innere Arbeit machen, aber dieses Feedback ist ein Schlüssel, Transparenz ist ein Schlüssel und das muss man alles reinbauen, da muss man das so ein bisschen ausprobieren. Also ich sage mal so, ich würde außer Einhorn ist weit davon entfernt, wirklich 100% alles zu haben und in allem 100% gut zu sein, aber das ist dann eben das Experiment, ne? Und das muss man mal gucken, aber das ist eine stark kulturelle Frage.
Ja, wer gibt denn dieses Feedback? Ich meine, ich habe verstanden, so klassische Chef-untergebenen Beziehungen versucht ihr zu vermeiden, wo es nur geht. Ist das random? Ist das, jeder überlegt sich, hier sehe ich was, hier sage ich's? Oder also, wie sorgt ihr dafür, dass es nicht nur eine Möglichkeit ist, sondern dass es tatsächlich auch passiert?
Also da gibt es 2 Ebenen. Das eine ist natürlich so, das würde ich so Alltagsfeedback nennen, das würden wir uns natürlich auch am allermeisten wünschen. Das fällt oft so ein bisschen hinten runter, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Weil Leute haben natürlich immer sehr viel zu tun und dann ist das natürlich auch immer eine Hemmschwelle, dann da reinzugehen und das zu machen. Das ist ein bisschen schwierig, aber wir haben natürlich schon auch so Inseln gebaut. Also es gibt bei uns regelmäßig Feedback-Tage, an denen sich das komplette Team trifft. Und dann kann man sich gegenseitig Feedback geben. Und das kann in den Fachteams sein, wo man ein bisschen nah dran ist. Es ist aber auch spannend, mal wirklich ein Feedback zu bekommen von einer Person, die ein bisschen weiter weg von einem ist, die eine andere Perspektive auf einen hat. Auch das kann sehr wertvoll sein. Und das muss man aber immer wieder facilitieren, immer wieder reinbringen. Wir haben bei Einhorn sowas, das nennen wir die Kompetenzklatte, wo wirklich auch sehr viele Kompetenzen aufgelistet sind, wo man sich entlanghangeln kann, um auch gutes Feedback zu geben. Wir haben sehr viel mit GFK gearbeitet, also uns wirklich auch in gewaltfreier Kommunikation coachen lassen. Also das sind Dinge, die müssen gelernt werden und dann muss man aber immer wieder auch die Räume aufmachen. Ansonsten haben wir auch gemerkt, versackt das schnell und dann macht man das nicht mehr wirklich. Also es braucht irgendwo auch Menschen, die das dann auch halten und die Räume immer wieder öffnen.
Weißt du, was mir die ganze Zeit zum Hinterkopf rumgeht? Vielleicht musst du das jetzt nochmal so ein bisschen erklären, weil ihr macht ja, also ihr seid ja auch in einem Bereich tätig, der einfach super sensibel ist. Ich meine, Verhütungsmittel und Periodenprodukte, das sind einfach, ja, da kann man sich ja auch, also so Spaß in allen Ehren, aber ich meine, da geht's ja sehr nah an den Körper von Personen, an Leib und Leben im Zweifel ja auch. Wie bringt man das eigentlich zusammen? Also habt ihr auch eine Produktion? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Vielleicht kannst du da nochmal so einen Einblick geben, weil Witze erzählen am Telefon ist das eine, aber wenn ich eben anrufe und sage, hey, keine Ahnung, man kann jetzt viele Szenarien ausdenken, aber ich bin jetzt Kundin und rufe an und habe ein Problem mit einem eurer Produkte. Dann finde ich das vielleicht gar nicht witzig, dass da jemand rangeht mit einem Witz. So.
Ja, du willst wissen, was für ein Inhaltsstoff drin ist und ob du
Inhaltsstoff
bist oder nicht. Ja klar, das ist natürlich so. Und die Hausaufgaben, die müssen natürlich gemacht werden. Also unsere Produktion, da haben wir einen sehr starken Partner. Mhm. Das passiert nicht bei uns selber, sondern die Kondome werden produziert in Malaysia. Das liegt daran, dass man, also Naturkautschuk, der wächst einfach nicht in Deutschland. Also das heißt, muss man an irgendeinem Punkt irgendwo importieren und wir hatten schon immer die Philosophie, die Wertschöpfung möglichst lange an dem Ort zu lassen, wo sie auch passiert, um das eben nicht aus dem Land rauszunehmen und dann alles hierher zu verlagern, weil das aus unserer Sicht die faire Variante ist, die faire und nachhaltige. Deswegen machen wir das. Aber natürlich die Leute, die in Berlin sitzen und ans Telefon gehen, das müssen auch die Experten sein für Kondome, für die ganzen Themen, die da mit drum kommen. Und das ist ja also Sex, Body Positivity, was auch immer, Feminismus, da ist ja auch sehr viel, was bei uns im Raum ist und wofür wir stehen. Und das muss alles auch gelernt werden, klar. Und das ist aber auch was, wofür halt wir Menschen bei einem und irgendwie auch brennen. Also jetzt keiner da, weil er immer schon ein Riesenfan von Kondomen war, sondern da geht es ja schon darum, ein soziales und nachhaltiges Unternehmen zu bauen, das eben auch genau diese Projekte anstößt und sich verantwortlich verhält. Und da haben wir alle ein großes Interesse dran. Und wir haben auch einzelne Teams, die sich wirklich auch fachspezifisch damit beschäftigen. Also gerade im Thema Nachhaltigkeit sitzen bei uns absolute Experten, die sich mit allem in der Lieferkette auskennen, die auch genau wissen, was wo in den Kondomen drin ist. Wir haben auch beispielsweise ein Antirassismus-Team, das sich damit beschäftigt, ne, weil wir auch gemerkt haben, Diversität bei uns im Team ist ein Problem. Und das sind auch Dinge, wo man selbst in der Organisation ja wirklich sich auch Gedanken machen muss, weil wir einfach ja auch diesen Problemen unterworfen sind und die selbst auch ganz klar haben und uns mit denen auseinandersetzen müssen.
Jetzt reden wir bei euch über einen Kosmos, in dem engagierte Menschen sind, denen ganz viele Türen offen stehen. So habe ich es gerade verstanden. Da kann ich was tun, da kann ich was entwickeln. Ist das eigentlich ein Organismus, von dem du sagen würdest, der entwickelt sich gezielt und absichtsvoll in eine bestimmte Richtung? Oder ist das eher ein Lernen in alle Richtungen und was jetzt ihr wirklich in den nächsten 10 Jahren gemacht haben werdet im Rückblick, das muss man jetzt noch gar nicht so genau wissen, weil das werden wir ja dann in 10 Jahren im Rückblick schon sehen.
Also ich würde dir sehr gerne sagen, dass das zielgerichtet ist, aber ich kann es nicht. Also das ist nicht zielgerichtet. Das ist aber okay. Also natürlich steckt da irgendwo eine Vision drin. Oder irgendwann haben wir uns mal so diesen Satz positiver gesellschaftlicher Wandel auf die Fahne geschrieben, weil das sich gut angefühlt hat für uns. Aber da kann man natürlich auch sehr viel drunter definieren. Das lässt sehr viel offen. Und das muss man dann selber auch dementsprechend ausgestalten. Und nee, ich könnte ja nicht mehr sagen, wo ein und in 2 Jahren ist, ganz ehrlich. Weiß ich nicht, weil das ist schon so die Idee, dass das eine lebende Organisation ist, die sich ja auch eben entwickeln darf. Und das ist eine Schwierigkeit irgendwo, weil das natürlich auch ein bisschen wild werden kann und man immer auch wieder damit, irgendwie damit einen Schmerz hat, auch genug Orientierung zu geben, auch immer eine Vision klar zu haben. Das ist ein konstanter Struggle bei uns, der immer wieder da ist. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber gleichzeitig macht es halt auch viele Möglichkeiten auf. Ne? Und wenn ich jetzt auch 2 Jahre zurückdenke und was wir jetzt gerade als Organisation durchmachen, hätte ich nie im Leben gedacht. Auf gar keinen Fall.
Also, sag mal konkreter.
Also beispielsweise waren wir vor 2 Jahren, haben wir wirklich versucht, auch uns eine Vision zu bauen für unser Unternehmen. Wieder so mehr Orientierung, mehr zielgerichteter. Und jetzt gerade sind wir wieder in einem starken Transformationsprozess, wo wir wirklich wieder Teams aufbrechen. Es gibt jetzt beispielsweise, wir haben jetzt ein Einhorn-Produktteam und jetzt gründet sich gerade Einhorn Energy. Da wird es um Balkonkraftwerk, um Solar gehen. Das splittet sich jetzt nochmal ab. Das ist eine Idee, die war vor einem Jahr überhaupt noch gar nicht da. Aber das muss man dann eben auch erlauben, dass sich dann auch wieder Leute in andere Segmente bewegen, die dann auch wieder woanders rausfallen. Das ist einfach diese Flexibilität, die dann drin ist, die aber halt auch immer Schmerz verursacht.
Und sag mal, du hast ja vorhin von der Entscheidungsfindung gesprochen. Jetzt habe ich letztens gelesen, ihr habt ja einige der Periodenprodukte aus dem Sortiment auch genommen. Jetzt war natürlich so das Offizielle auch, okay, eigentlich können wir damit sozusagen Nachhaltigkeit, unsere Nachhaltigkeitsmission nicht mehr gestalten. Jetzt weiß ich nicht, ob du uns ins Nähkästchen gucken lassen möchtest, ob das wirklich der einzige Grund war. Aber ich stelle mir jetzt einfach vor, es ist jetzt eben so, jemandem fällt auf, dass mit den Periodenprodukten, die wir da anbieten, also auf Baumwollbasis, das passt irgendwie nicht mehr zu uns. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen? Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, dann wirklich auch zu sagen, okay, wir machen jetzt diesen Cut. Weil mit allen diesen Implikationen, die du gerade genannt hast, dass jeder auch irgendwie sich beteiligen kann, rückmelden kann. Also so im klassischen BWL-Sinne würde ich sagen, guck mal, das Produkt, das macht keinen Umsatz mehr raus. Ne? Ist so.
Richtig, ja.
Wie war das da?
Den Prozess hatten wir nicht und das war tatsächlich auch einer dieser langen, schmerzhaften Prozesse, muss ich ganz ehrlich sagen. Also grundsätzlich versuchen wir bei einem mit einem Consent-Verfahren zu arbeiten. Also bedeutet, wir geben das ins Team rein, dann kann man über eine Ablehnung gehen und nur ein komplettes Veto würde das dann sozusagen stoppen. Das beantwortet natürlich immer noch nicht die Frage, wer das entscheidet, sondern einfach nur den Weg. Und da war es tatsächlich so, dass wir gemerkt haben, wir haben mittlerweile, jetzt schon fast 2 Jahre her, einen großen Relaunch der Periodenprodukte gemacht, um die wirklich in der Nachhaltigkeit einen großen Step voranzubringen, haben aber dann gemerkt, dass die Qualität tatsächlich stark darunter leidet und dass wir es nicht hinbekommen, die Produkte so nachhaltig zu gestalten, wie wir uns das vorstellen, ohne qualitativ einzusparen. Und das war tatsächlich auch was uns auch sehr getroffen hat, weil wir große Hoffnung hatten, dass das funktioniert und dass das geht und mussten dann eben die Entscheidung treffen, was machen wir jetzt mit den Produkten, gehen wir wieder auf weniger Nachhaltigkeit zurück, um die Qualität wieder herzustellen oder sagen wir, nein, es geht nicht, wir nehmen die jetzt einfach raus. Und wir hatten tatsächlich von Beginn an schon immer so den Traum, dass man diese Wegwerfprodukte irgendwann komplett rausdeklinieren kann und nur noch auf die nachhaltigen Varianten setzt. Das ist jetzt im Markt immer noch nicht so, die Wegwerfprodukte sind einfach sehr präsent und werden einfach gekauft, das muss man einfach so sehen. Aber wir haben trotzdem gesagt, wir wollen irgendwie mit diesen Produkten dann nicht mehr arbeiten. Und dann ist es aber tatsächlich ein kleineres Team, das in dem Moment in eine Führung geht. Und das ist ja, Einhorn ist hierarchiefrei, aber das bedeutet ja nicht, dass es keine Führung gibt. Also Führung gibt es nach wie vor. Es gibt auch immer noch, mit dem Wort hierarchiefrei muss man auch aufpassen, es gibt immer auch soziale Hierarchien, die kann man auch nicht komplett ausschalten. Also das ist, muss man immer gucken. Aber natürlich gibt es ein paar Leute, die in eine Führung gehen und versuchen, eine Lösung zu erarbeiten, weil es dir gerade am Herzen liegt, weil du merkst, okay, da ist auch vielleicht ein finanzielles Problem oder da musst du irgendwie rangehen, weil du siehst eine Gefahr fürs Unternehmen und musst jetzt das Thema übernehmen. Und das machen dann 3, 4 Leute, die sich intensiv damit beschäftigen und die sozusagen dann auch eine Entscheidung vorbereiten und auch eine klare Empfehlung geben und sagen, wir schaffen das jetzt ab. Und dann kannst du da im Konsensverfahren, kannst du zustimmen oder nicht. Und Erfahrung ist, dass die meisten Leute dann ein großes Vertrauen in dieses kleinere Team haben und sagen, ja, okay, wenn ihr euch damit beschäftigt habt, dann habe ich das Vertrauen, dass ihr auch die beste Lösung gefunden habt. Und dann geht das meistens auch wirklich so durch oder kriegt noch eine Iterationsschleife, um Bedenken zu bearbeiten. Aber dann ist das auch fein. Aber es ist immer noch ganz klar eine Gruppe, die dann in einem bestimmten Moment zu einer Sache in eine Führung geht und das Thema bearbeitet.
Jetzt würde ich gerne nochmal einen zusätzlichen Aspekt ansprechen. Wir bekommen einen Einblick in eure Kultur, in eure Welt, die offensichtlich anders tickt als viele andere Organisationen und Unternehmen. Und auch ticken soll. Und sich nicht zum Klassischen hinbewegen wird, sondern eher noch in ganz andere Richtungen. Wir werden rausfinden, welche das sind. Jetzt haben wir am Anfang gesagt, du bist mit für Themen von People and Culture verantwortlich. Das heißt, du hast auch diese Aufgabe irgendwie in deinem Dunstkreis, Menschen in dieses Universum reinzuholen. Das stelle ich mir als eine wirklich anspruchsvolle Aufgabe vor. Menschen, die vielleicht von außen denken, ja, ist ganz cool und ich habe das alles gelesen, ich will da unbedingt hin. Aber sie tatsächlich dahin zu bringen, neu in dieses Team dazuzustoßen. Wie geht das?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Onboarding war tatsächlich lange eine große Schwäche von uns. Und wir haben tatsächlich auch das auch schmerzvolle Erfahrungen gemacht, gerade so in den Anfangsjahren. Gerade durch diese hohe Freiheit, eine hohe Flexibilität. Also ich kann mich noch an einen Praktikanten erinnern, den haben wir mal reingeholt und der war total lost. Der wusste überhaupt nicht, was er machen. Der hat mir richtig leid getan am Schluss. Also dem haben wir dann, den haben wir am Schluss, als er gegangen ist, dem haben wir alles gegeben. Wir haben gesagt, Junge, dass du das durchgestanden hast. Wahnsinn. Also der hatte keine richtige Ansprechpartner, der hat nicht wirklich gewusst, was er jetzt machen soll und so. Das war ein total lustiger, kreativer Kerl, aber wir haben den nicht aufgefangen bekommen. Und das war dann tatsächlich so, wo wir gemerkt haben, okay, das ist eine große Herausforderung in so einem System und wir müssen uns jetzt hinsetzen und müssen uns damit beschäftigen, wie wir das gut hinkriegen. Und entscheidend ist natürlich, eine neue Person auch immer an einer anderen etablierten Person aufzuhängen. Das ist dann auch relativ egal, ob das fachlich ist, aber sie braucht eine klare Zuständigkeit, eine klare Person, die darauf guckt, kommt die Person klar, wie ist der Workload, überpaced die gerade, hat sie zu wenig, findet sie keine Aufgaben, kriegt sie Anschluss. Also das sind alles so Themen, die müssen auf jeden Fall auf dem Plan sein und da brauchst du einen klaren Ansprechpartner dazu. Und wir haben dann auch tatsächlich angefangen und das war auch so mein Weg in diese People Geschichte, dass wir so Räte gebildet haben. Also wir arbeiten sehr stark mit dem Rätesystem. Es gibt bei uns beispielsweise keine klassische HR-Abteilung, sondern es gibt einen People-Rat. Das ist ein von den Menschen gewählter Rat, der sich wirklich das Mandat hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es gibt beispielsweise auch einen Gehaltsrat, es gab mal einen Strategierat, es gab mal einen Priorat. Also es können sich Räte für sehr viele verschiedene Themen bilden, wo man merkt, da ist gerade ein Problem, das kriegen wir als Organisation nicht gelöst. Und dieser People-Rat, der hat heute eben auch die Aufgabe, die Leute in diese Kultur reinzuführen, ihnen zu zeigen, worauf es ankommt, ihnen auch eine, ich würde sagen, eine wissenschaftliche Fundierung auch zum Thema neue Arbeitswelt zu geben. Wo kommt das her? Warum machen wir das so? Warum ist das kein Zufall? Und das ist ja so, weil wir sehen uns ja schon in der Tradition von Bergmann, wir haben da nur gelesen, also das ist jetzt nicht so, dass wir denken, 4-Tage-Woche, super, sondern das hat einen wissenschaftlichen Hintergrund, den wir versuchen, in dem Unternehmen umzusetzen. Und das Verständnis, das muss auch irgendwo geweckt werden. Das klingt uns manchmal besser, manchmal schlechter, aber es ist auf jeden Fall wichtig, da am Anfang auch eine große Nähe zu den Personen zu haben und die da kulturell reinzuführen. Weil wir machen vorher einen starken kulturellen Check. Wir sind sehr vorsichtig, ob die Leute wirklich in die Kultur reinpassen. Aber selbst dann muss man die da noch sehr gut rein begleiten.
Wie oft stellt ihr fest, dass es dann doch nicht geht?
Hatten wir in der Vergangenheit auch schon ab und zu. Verhältnismäßig selten, weil ja vorher der kulturelle Check schon sehr stark ist. Und also eine Einstellung kann bei uns auch mal ein bisschen länger dauern. Ich weiß nicht, wir haben mal eine Person, haben wir vom Bewerbungsgespräch bis zur Einstellung haben wir 6 Monate gebraucht. Da haben wir uns jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Aber das kann dann natürlich so sein, weil man will ja 100%ig sicher gehen, dass die Person passt. Und gleichzeitig ist das aber halt auch ein Prozess. Viel kennenlernen, fachliche Skills hast du ja schnell abgearbeitet. Das ist dann wirklich die Frage, wie das anders ist. Und trotzdem gibt es natürlich manchmal Situationen, wo du merkst, oh, okay, die Person hat sich das vielleicht auch ein bisschen schöner vorgestellt, also es ist ein bisschen anders und die kommt jetzt doch nicht so zurecht in diesem freien, selbstbestimmten System. Und dann muss man sich natürlich auch zusammensetzen. Dann muss das Feedback greifen und dann kann es auch tatsächlich sein, dass Personen wieder das Unternehmen verlassen. Und das ist dann schmerzlich, aber was wir zumindest bisher immer hinbekommen haben, das wirklich dann auch freundschaftlich aufzulösen und nicht durch ein Kündigungsgespräch, dann wirst du hingesetzt und dann musst du gehen, sondern wirklich auf eine Art und Weise, wo man so, ich will fast sagen, so die Person so ein bisschen dahin coacht, damit die selbst sieht, sie passt nicht mehr und man auch irgendwie merkt, der Schmerz, den kriegen wir hier nicht aufgelöst.
Ich habe nämlich eben auch, also gut, dass du das nochmal gefragt hast, Michael, es war auch meine Frage im Kopf und ich habe da so ein zwiegespaltenes Gefühl, weil wenn man das jetzt hört, Markus, dann hört das sich ja alles toll an und ich glaube, viele denken so, wow, das, ja, also Michael hat ganz am Anfang gesagt, Baby Bullabü. Ich glaube, es gibt da wirklich starke Gefühle zu. Entweder ich denke so, was ist denn das für ein Hippie-Kram? Ja, kann ich überhaupt nichts mit anfangen? Oder ich denke, das ist total cool. Ich bin irgendwo dazwischen, weil ich denke, du hast es vorhin so im Nebensatz gesagt, aber ich finde es nochmal ganz wichtig rauszustellen, auch gerade weil wir ja People Culture sind. Das braucht eine Menge Vorarbeit, wenn ich das höre, weil so etwas kann ja schnell in so eine Mobbing-Schiene, also ich sage es jetzt mal ganz hart und mit Absicht so hart, in so eine Mobbing-Schiene ausarten, dass jemand einfach merkt, ich kann gar nicht mehr andocken. Die sagen mir aber nicht so wirklich, ne, dass mit mir eigentlich hier was falsch läuft und sie mich eigentlich nicht mehr dabei haben wollen. Aber trotzdem habe ich immer so ein Gespräch mit dem Markus und irgendwie weiß ich nicht so recht, was mit mir passiert. Und ich glaube, da ist ja so ein Punkt, wo man einfach sagen muss, Vorsicht, ja. Also man muss als Organisation, glaube ich, schon extrem weit sein, um da nicht in diese Schiene zu kommen. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Du hast jetzt schon genickt, während ich das gesagt habe. Du merkst so, ich habe da so ein ganz komisches Gefühl dabei, weil ich halt denke, es braucht viel Arbeit auch an sich selber und da ist nicht jeder zu bereit.
Ja, also braucht es auch tatsächlich. Das ist auch so. Natürlich ist das ein Unternehmen jetzt bei uns, dass wir haben sehr viele nette, harmoniebedürftige Menschen. Das ist natürlich sozial nachhaltig. Also da hat man schon dann irgendwie einen kulturellen Background, wo man sagt, da ist die Gefahr jetzt verhältnismäßig gering. Dennoch ist das tatsächlich ein schwieriges Thema. Und bei uns war es eben auch so, dass wir da am Anfang auch sehr unbedarft dran sind, alles aufgemacht haben und dann gemerkt haben, oh, da treten Probleme auf. Und dann hängt das natürlich Feedback, wie macht man das alles richtig, ne? Wie geht das auch? Und dann haben wir wirklich angefangen, sehr viel innere Arbeit zu machen. Und das ist, glaube ich, so ein Schlüssel, weil man muss schon irgendwie in allen Ebenen denken, ne? Und das ist so, das muss dann halt so im Innen sein, im Außen, im Kollektiven, im Einzelnen. Und dann, das muss man irgendwie alles abdecken und das muss alles passen. Und wenn man Unternehmen sind ja oft so in dieser strukturellen Ebene unterwegs. Und das waren wir auch so, wenn wir alles aufbrechen. Und da haben wir gesagt, Kultur statt Struktur, da waren wir sehr stark in dieser kulturellen Ebene unterwegs. Und dann haben wir irgendwann aber gemerkt, wir müssen innere Arbeit im Individuum machen, damit das funktioniert. Also wirklich gewaltfreie Kommunikation. Wie kriegen wir das gute Feedback hin? Also wie kann man sich auch gut selbst organisieren? Wie funktioniert das alles? Und das muss wirklich jede einzelne Person für sich selbst machen. Und das ist auch sehr viel Arbeit. Deswegen, auch wenn du sagst, das klingt immer so schön. Ja, natürlich, 4-Tage-Woche, geil. So viel Urlaub haben wir, mega. Aber die innere Arbeit, die halt dazugehört und die Diskussion, die dazugehört, die sind auch ein Teil davon. Und das kann auch wahnsinnig anstrengend sein. Und wir machen das, weil wir der Überzeugung sind, dass das die Zukunft ist und dass das auch zu sozialeren, nachhaltigeren und besser funktionierenden Organisationen führt, die einfach mehr in Netzwerken denken und nicht in einer klassischen Hierarchie. Aber das ist mit Schmerz verbunden, das ist auch mit sehr viel Arbeit verbunden, das ist voll klar. Und diese innere Arbeit, die muss einfach dann auch gemacht werden. Und wenn die nicht gemacht wird, dann hat man auch früher oder später wirklich ein großes Problem.
Führt mich nochmal zu dieser Onboarding- und Recruiting-Geschichte. Wenn ich jetzt freundlich formuliere und sage, das ist möglicherweise nicht für jeden und jede etwas, dann würden hier wahrscheinlich alle nicken und sagen, ja. Gleichzeitig habt ihr dadurch natürlich auch so einen Selektionsmechanismus drin, dass nur bestimmte Menschen überhaupt auf die Idee kommen, sich in den Kontakt dazu zu begeben und sich auch zu trauen, diese ganzen Prozesse auszulösen, die du gerade geschildert hast. Fällt einem das nicht irgendwann auf die Füße, weil man nur einen bestimmten Typus Mensch in so einen Kosmos bekommt?
Teils. Also ja, es hat großen Vorteil, weil sich die Menschen tatsächlich schon sehr intensiv mit Einhorn beschäftigt haben, wenn sie sich bei uns bewerben oder zu uns reinkommen. Also man schreibt da nicht mal eben so eine Bewerbung hin und guckt mal, sondern die Leute wissen ganz genau, was wir machen und haben sich ganz klar mit uns auseinandergesetzt. Das ist ein Vorteil. Aber natürlich waren wir auch schon im Punkt, wo wir gemerkt haben, es bewerben sich immer dieselben Personen. Und das ist interessant. Wir haben irgendwo auch dann irgendwann langsam ein Diversitätsproblem auf ganz verschiedenen Ebenen. Das haben wir auch gemerkt. Und das muss man dann versuchen, dann wieder aufzuweiten. Da muss man wieder daran arbeiten, wie das funktioniert, irgendwie auch bessere Hilfestellungen geben. Das ist dann auch Teil davon. Aber ja, also jede Herangehensweise kommt natürlich dann irgendwo auch mit der Herausforderung, die dann wieder gelöst werden muss.
Logisch. Es geht ja nicht darum, einen Weg zu finden, der keine Widerstände hat. Die Frage ist ja nur, wie gehst du mit den Widerständen so um, dass es dir hilft?
Also, richtig, genau.
Gilt in diesem wie in vielen anderen Zusammenhängen. Ich habe einen Satz auf eurer Webseite gelesen, den ich mir wörtlich abgeschrieben habe und ich hoffe, ich kann ihn mir merken. Wenn es nicht gleichberechtigt ist, dann ist es nicht New Work. Kommt so schlicht daher. Aber ist, glaube ich, schon eine Messlatte für 99% aller New Work Teams und New Work Beauftragten, die irgendwo in den Organisationen dieses Landes unterwegs sind und sagen, naja, so ein Obstkorb wäre doch ganz schön und können wir nicht mal irgendwie eine Veranstaltung machen, dass wir darüber reden, wie wir netter zueinander sind. Und also ich will das überhaupt gar nicht spotten. Viele Menschen wissen genau, was sie tun und tun da harte Arbeit rein. Kein Mensch erhebt sich hier darüber. Aber ist das die zentrale Messlatte? Gleichberechtigung, ist das einer der zentralen Schlüssel?
Es ist ein Element davon. Ja, aber es ist nicht die zentrale Messlatte. Aber natürlich ist das immens wichtig und das ist natürlich als ein soziales Unternehmen, das wir ja sind, ist das für uns einfach auch in den Werten sehr bedeutsam und das ist einfach auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und das kann, und das, wie ich vorhin auch gesagt habe, ein Einhorn ist natürlich ein Extrembeispiel. Ne, und das sind auch die Werte, die bei uns reinlaufen, die wir für uns auch gesetzt haben. Und wir haben ganz klare Unternehmenswerte, wir wissen, was uns wichtig ist. Und ich glaube aber immer noch ganz fest daran, dass sich jedes Unternehmen auch selbst mit den eigenen Werten auseinandersetzen muss. Und dann kann man bei einer 4-Tage-Woche rauskommen oder bei Urlaub. Aber man muss nicht. Also das ist gar nicht der Faktor. Aber die Auseinandersetzung mit den Werten ist wichtig. Und Gleichberechtigung ist tatsächlich etwas, das uns sehr am Herzen liegt. Und wir haben das auch sehr früh in unser Unternehmen eingebaut. Also beispielsweise auch im Gehaltssystem, auch im gegenseitigen Umgang ist das zu sehen. Wir haben ein komplett transparentes Gehaltssystem. Gender Pay Gap gibt es bei uns nicht. Das haben wir alles ausradiert. Und das sind so Themen, die, wenn dir wichtig sind, da musst du halt auch versuchen, deine Organisation dementsprechend auszugestalten. Und bei uns ist das ganz klar eins der wichtigen Elemente.
Habt ihr auch das Problem mal gehabt, Elemente einzuführen und dann haben Leute, du bist ja jetzt schon relativ lange dabei, ne? Und dann haben Leute gesagt, ne, also gerade das Thema Gehaltstransparenz und so, und jetzt bin ich weg. Also ich lasse mich doch hier jetzt nicht, ne? Also ich lasse mir doch jetzt nicht von meinen Kollegen sagen, was ich zu verdienen habe. Ich übertreibe es jetzt mal etwas spöttisch. Gab es solche Elemente vielleicht auch an anderer Stelle, wo?
Also so extrem, dass jetzt jemand gesagt hätte, ich bin weg, ist noch nicht vorgekommen. Aber natürlich gibt es so Anzeichen. Und gerade Thema Gehalt war auch so. Also wir haben ein Gehaltssystem gebaut, das auch sehr stark auf soziale und nachhaltige Gesichtspunkte fokussiert. Also beispielsweise bekommt man bei uns 700 Euro brutto mehr, wenn man ein Kind bekommt, weil wir sagen, wir wollen junge Familien supporten. Das kann natürlich dann wieder Schmerz bei den Leuten hervorrufen, die Singles sind oder vielleicht gar keine Kinder haben wollen. Und Diskussion haben wir auch.
Oder vielleicht
oder können. Frage, ne?
Ja, oder auch ja. Für die Frage, ist dann Leistung unterbetont, weil wir nur so auf die sozialen Gesichtspunkte. Und klar haben wir das, da haben wir auch ganz klare Diskussionen. Und auch viele Leute, die auch, also das ist auch wirklich geweint worden und Leute, die sagen, das kann ich nicht mit vertreten, das geht nicht. Und da muss man dann auch durch diesen Schmerz durch, aber das ist uns auch passiert. Und Thema Gehalt war so eins, weil Gehalt ist halt auch sehr viel mit Sicherheit verbunden, sehr viel auch mit Angst, aber auch wahnsinnig viel mit Wertschätzung. Also gerade wenn man so behauptet, man wäre ein hierarchiefreies Unternehmen, beim Gehaltssystem steht ja doch irgendjemand oben und irgendjemand unten. Das ist dann so und das ist ja dann auch transparent. Also das sind schon Hausnummern, mit denen muss man erstmal umgehen. Und da rennt man auch gegen viel Kritik und viel Feedback, das dann auch negativ sein kann, klar. Und das ist dann so, ich bin dann irgendwann, also ich habe mich so versöhnt mit der Situation, weil ich glaube, das sind so, Gehalt ist auch so ein Thema, das kann man nicht hundertprozentig auflösen. Und das ist dann immer so mein Lieblingswort der Ambiguitätstoleranz. Also man muss auch Sachen dann einfach akzeptieren können und dass sie nicht aufgelöst werden können. Nicht, bei Gehalt ist es so, man kann ein möglichst faires Gehaltssystem bauen, aber ob man da hundertprozentig ankommt und dann ist man schon allein die Frage, was ist überhaupt fair? Definier das mal.
Ja.
Wird keine abstrakte Lösung dafür geben, sondern immer nur eine, die zu einem Zeitpunkt X in einem Wertesystem Y in einer Organisation Z funktioniert. Und dann geht die Sonne unter und wieder auf und dann muss man weiterreden.
Richtig, also das finde ich sehr gut gesagt. Und das ist tatsächlich auch was wir mittlerweile gelernt haben, dass wir gar nicht wir haben gar nicht das Ziel, irgendwo anzukommen. Du hast ja eine neue Arbeitswelt, du hast ja nie durchgespielt. Also das ist ein konstanter Prozess, wo du dich nur immer wieder hinterfragen kannst, und dir erlauben kannst, dich dann auch immer wieder weiterzuentwickeln und dich eben auch auf die aktuellen Situationen einzustellen. Und wir haben ja auch gerade in den letzten Jahren mit Corona, Krieg und so, ist ja auch wahnsinnig viel passiert, dass sich natürlich auch auf unser Unternehmen ausgewirkt haben und einfach diese Fähigkeit, sich dann auch auf diese Gegebenheiten wieder einzustellen, das wieder zu ändern, das ist, glaube ich, die große Stärke. Aber du bist da nicht angekommen, ne? Und das ist gerade beim Thema Gehalt, jetzt als diese ganzen Sachen eingebrochen sind, da merkst du auch, dann ist auf einmal so Themen wie Sicherheit kommen ganz stark in den Vordergrund. Das hat uns die ersten Jahre überhaupt nicht interessiert. Ne? Und dann musst du aber auch da im Unternehmen wieder mit umgehen.
Ja, ich ahne, unterstelle, ist vielleicht Blödsinn, weil wir es jetzt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir es noch nicht ausgestrahlt haben, noch nicht wissen. Aber ich unterstelle, dass die meisten, die vielleicht so ein Bullerbü-Störgefühl haben, gar nicht sagen würden, Nachhaltigkeit, nee, ist mir nicht so wichtig und diese ganzen Prozesse und so. Das, ich glaube schon, dass da sehr viele Menschen, dass da eine Seite klingt. Ich ahne den, dass eines der Widerstandsnester sozusagen oder Störgefühl-Knotenpunkte an der Stelle, wo man sagt, naja, wie viel beschäftigt sich so eine Organisation eigentlich mit sich selbst und wie viel beschäftigt sie sich damit, tatsächlich produktiv in irgendeiner Form zu sein. Also ob das jetzt die Kondom- und Periodenprodukte sind oder ob das eure Balkonkraftwerke oder was auch immer das nächste Projekt ist, aber da entsteht was. Wie viel ist sozusagen Nabelschau und Introspektion und wie viel ist tatsächlich Produktion und Wert schaffen und Sinn schaffen und einen Unterschied machen? Kann man dafür überhaupt ein Gespür entwickeln und wie bringt man das jetzt in eine Balance?
Ja, das ist tatsächlich spannend. Also natürlich ist einmal ein Unternehmen, das Produkte produziert und das muss natürlich laufen. Ich habe ja gerade vorhin auch schon erwähnt, ne, das ist so, der Cashflow ist für uns relevant. Also wenn wir nichts mehr verkaufen, dann funktioniert auch alles andere nicht mehr. Gleichzeitig geht das aber so in Wellen und das ist aber auch, was man so lernen muss. Und ich würde auch tatsächlich, wenn einen das jetzt interessiert, das Thema neue Arbeitswelten, ich würde auch nicht empfehlen, das so zu machen wie einfach. Weil wir haben ja wahnsinnig viel auf einmal aufgemacht und dann bricht das voll herein. Da gibt es schon auch vorsichtigere oder bewusstere Herangehensweisen, wie man das dann erstmal in einem Unternehmen umsetzen kann. Ich würde auch mit dem Thema Gehalt würde ich ganz hinten anfangen. Und nicht so wie wir. Aber das ist
also
das
nach hinten stellen. Lernt man dann.
Ja, weil das wirklich als eines der sehr spannend. Aber es ist natürlich mit sehr viel Schmerz verbunden. Und ich glaube, man muss schon mal sehr viel innere Arbeit und sehr viel Arbeit auch im Organisationskontext gemacht haben, um da ranzugehen, weil das wirklich schwierig ist. Aber das ist klar, das ist schwer. Und das sind so Herausforderungen, die haben wir natürlich auch. Und da muss man sich so ein bisschen reinfinden. Und manchmal ist es dann so, dass wirklich dieser wertschöpfende Teil im Vordergrund steht, was auch gerade bei uns jetzt der Fall ist. Ne? Das ist gerade so Krisenzeiten so, dann drängt das wieder nach oben, ganz klar. Und wenn es einem richtig gut geht, dann ist das natürlich so eine Zeit, wo man sich auch mehr mit diesen neuen Arbeitsweltthemen beschäftigen kann. Das Wichtige ist aber halt, dass man nie beides komplett verliert. Und das ist immer so, Produktion muss immer passen, muss immer da sein. Und gerade ist es so, dass dann halt so diese New Work-Themen von eher einzelnen Personen gehalten werden, die da wirklich auch affin sind und sich da auch Wissen angehäuft haben. Und das dann wieder reintragen, ne? Weil die Schwierigkeit ist natürlich, dass das immer auch eine Teamaufgabe ist und dass das immer auch was ist, was vom kompletten Team umgesetzt werden muss. Die Frage ist halt nur, wie sehr belastest du dann das komplette Team mit den Themen, mit den Fragestellungen. Gerade sind wir wieder in so einer Phase, wo wir mehr mit Empfehlungen arbeiten, die schon komplett ausgearbeitet sind und das dann ins Team reingeben, statt jetzt irgendwie zu Beginn direkt den Workshop aufzumachen und sagen, guck mal Leute, jetzt diskutieren wir mal zum 30. Das machen wir gerade weniger.
Da muss ich gerade lachen, weil da kann ich auch andocken. Also genau, ich glaube, bei uns verhält es sich gerade so ähnlich. Also dass es dann eher darum geht, make me better, als zu sagen, hier ist ein Thema, lass uns mal groß angelegt darüber diskutieren. Ja, ich glaube, auch dieses Störgefühl, was Michael da nennt, das ist ja auch dadurch geprägt, dass wir alle mit dem Kapitalismus und diesem unbändigen Wachstum einfach aufgewachsen sind. Also Michael ist noch eine andere Generation, würde ich jetzt mal sagen, als wir beide, Markus. Aber wir alle haben das so verinnerlicht, dass es eigentlich auch ein bisschen Neid ist. Es ist doch absurd, dass ihr das jetzt so schafft, dass ihr bei DM im Regal steht und bei anderen Discountern, dass man euch einfach so kaufen kann, ihr kein verdammtes Nischenprodukt seid, was ich nur über Instagram-Werbung irgendwie erreichen kann, sondern es sind ja auch Sachen, von denen andere vielleicht ein bisschen träumen, was sie vielleicht auch nicht geschafft haben und dann kommt ihr mit euren Witzen am Telefon und macht es einfach. Und das löst natürlich auch gerade in der etablierten Unternehmensszene, ist das natürlich auch immer ein geiler Witz, wenn dann jemand von Einhorn auf der Bühne steht und das erzählt, aber das hat ja nichts mit der Realität zu tun. Und seien wir doch mal ehrlich, dann wohnen die alle hier in ihren Altbaubuden unrenoviert, können sich nichts leisten. Ja, kein Wunder, dass die die können ja eh nicht in Urlaub fahren. Dann können sie auch, ne, so. Also da gibt's ja super viele Vorurteile. Und ich glaube, Ich glaube, dass der wichtigste Switch, den man mal umlegen muss, ist ja, man schafft es ja, coole Dinge zu, also ihr seid ja ein produzierendes Unternehmen, ihr schafft es ja, coole Dinge zu produzieren, die der Markt auch möchte, die nachgefragt werden. Aber es ist eben nicht euer oberstes Ziel, dieses unbändige Wachstum, Personalwachstum um jeden Preis zu haben. Jetzt sagst du, ihr macht eine neue Branche sozusagen nochmal auf, so ein bisschen Entrepreneurship auch. Wie geht man dann damit um? Also wenn ich jetzt Solar höre, ne, dann haben natürlich einige schon die Dollarzeichen oder die Eurozeichen in den Augen und denken, geil, da ist ja der Markt. Ist doch klar, dass die jetzt draufgehen. Wie passt das eigentlich zusammen mit dem ganzen New Work und so ein bisschen es ist ja auch ein bisschen antikapitalistische Haltung, das muss man ja auch vielleicht sagen, du hau mal raus. Also ich habe da so mehrere Fragen, weil eigentlich so Entrepreneurship, das ist ja auch so ein bisschen crazy, aber dann ausgerechnet im Solar. Ja, da macht sich ja dann schon jemand Gedanken, wo auch vielleicht ein Geschäftszweig sein könnte. Also wie passt das so zusammen? Und du hast bei antikapitalistischen, hast du den Kopf eher geschüttelt. Also vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen, weil ich glaube, da ist einfach so ein Druckpunkt bei vielen.
Ja, ja. Also ja. Ich muss da immer schmunzeln, weil das ist immer lustig, weil so in den klassischen Unternehmen, da sind wir immer die Hippies und die Antikapitalisten.
Ja.
Und wenn du aber dann zu denen gehst, dann sind wir immer die bösen Unternehmer, die ja trotzdem Geld machen wollen. Also wir sind ja schon irgendwo dazwischen.
Doof gelaufen, ja.
Jetzt ist die ja schon im Beides. Je nachdem, von welcher Perspektive du kommst, ist das dann antikapitalistisch. Oder ist es unternehmerisch?
Ja, ja.
Ja, das kommt immer drauf an. Aber klar, also wir haben ja so verschiedene Leitsätze auch in unserem Einhornleben irgendwie definiert. Und tatsächlich war auch immer ein Leitsatz so der Unternehmer im Unternehmen. Also dieses unternehmerische Denken, das ist ein Teil von Einhorn und das ist auch ein Kernwert von Einhorn, das auch zu machen. Und deswegen würde ich sagen, wir sind nicht antikapitalistisch. Wir glauben nur, dass man Kapitalismus tatsächlich anders denken kann, als er aktuell existiert, weil er in vielen Formen einfach wahnsinnig schädlich ist für Gesellschaft und Umwelt. Und das kann man anders machen. Und tatsächlich kann man dann auch Dinge in Frage stellen. Beispielsweise eben auch, was für alle in Altbau wohnen und können sich keinen Urlaub machen. Das ist eben nicht so, weil eigentlich ist ja sehr viel Geld da. Die Frage ist nur, wo fließt das hin? Und was wir bei Einhorn eben ausgeschalten haben, ist beispielsweise auch am Ende des Jahres Boni auszahlen zu lassen oder die Gründergeschäftsführer nehmen sich nochmal was. Das gibt's bei uns nicht, ne? Also wir haben so, unsere Gehaltsschere ist das Höchste, darf höchstens 4-mal so viel sein wie das Niedrigste. Das dämpft schon ein. Mhm. Es dürfen keine Gewinne ausgezahlt werden. Es dürfen keine Boni ausgezahlt werden. Das Geld verbleibt im Unternehmen. Und dann kannst du das aber wieder in Gehälter verteilen und dann profitieren aber mehr Leute davon. Also das ist dann gar nicht so das Problem. Die Frage ist nur, wie viel nehmen die sich ganz on top? Und gerade ist es ja in vielen klassischen Unternehmen ist so, dass sie sich einfach sehr, sehr viel nehmen, was du eigentlich runterdeklinieren könntest. Also das ist dann so die Frage der Herangehensweise und wie man das neu definieren kann. Und das glauben wir, dass das anders geht. Und dass man das da auch wirklich die Wirtschaft anders und neu denken kann. Trotzdem ist das keine antikapitalistische Haltung. Also das ist es nicht. Man darf immer noch Geld verdienen. Aber wir glauben, dass es einfach einen Spot gibt, in dem man das machen kann, ohne schädlich für Gesellschaft und Umwelt zu sein. Und den zu finden, das ist die Herausforderung, die Unternehmen dann eigentlich haben. Unternehmen wie wir, die so denken. Ne? Und ich hoffe, dass das mehr um sich greift. Aber dann geht das auch. Aber das ist so, das ist ein ganz klares unternehmerisches Denken, aber kombiniert mit dem Glauben, dass das sozialer und nachhaltiger geht.
Das ist quasi der Einhorn-Spot, den man finden muss als Unternehmen.
Ja, richtig. Und das versuchen wir wirklich immer so. Ja. Und ich glaube, das ist schon so ein Beispiel. Und unser Vorteil ist natürlich immer, wir waren tatsächlich mit den Produkten sehr früh erfolgreich. Und das hat uns aber tatsächlich dann auch so eine Power gegeben, weil natürlich dann wirklich die Frage kommt, ah, guck mal die an, die rennen da im Einhornkostüm rum und irgendwie machen, was sie wollen und die werden halt trotzdem bei DM gelistet. Und warum ist das so? Wie kriegen die das hin? Ne? Das ist dann natürlich irgendwo spannend. Das hat uns aber dann auch immer so eine Glaubwürdigkeit gegeben, weil du dich dann eben wirklich auf die Bühne stellen kannst, sagen, guck mal, wir machen das. Und ihr könnt das nicht abtun mit, ach, das funktioniert ja nicht. Am Anfang habe ich immer gelesen, guck mal, die sind in 3 Jahren pleite. Mittlerweile gibt es schon seit 8 Jahren, da ist noch niemand pleite. Und diese Beweise halt anzutreten, das ist halt auch ein ganz starker Motivator, zu sagen, nee, wenn du jetzt schreibst, wir sind in 3 Jahren pleite, dann sage ich dir, dass wir das nicht sind, dass das funktioniert und dass das gehen kann. Das bedeutet das nicht, dass man das in dem Extrem auf alle Unternehmen ausbreiten muss, aber das kann funktionieren, das kann ein Modell sein, ja.
Eva, ich glaube, du hast eben ganz nebenbei rausgefunden, in welches Registerfach wir diese Folge einsortieren. Ich glaube, das ist eine eigenständige Angelegenheit. Ich glaube, das ist eh wie Einhornspot.
Ja, das glaube ich
glaube,
auch.
der Begriff ist es, der uns jetzt so im Rückblick, glaube ich, hilft. Wir könnten jetzt noch sehr in Details gehen über kein Bocktage und wie das mit dem Urlaub funktioniert und sonst wie. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass auf eurer Internetseite dankenswerterweise wahnsinnig viele Informationen auch dazu stehen, wie ihr das macht. Stichwort Transparenz. Wer ein bisschen sucht, es gibt praktischerweise so eine Sektion hier, wenn du Student, Studentin bist und ganz viele Fragen zu Master- und Bachelorarbeiten hast, hier haben wir mal die meisten Fragen beantwortet. Total hilfreich. Link dazu findet sich hier in den Shownotes. Insofern kann man das dann alles nochmal im Detail nachlesen. Wir machen für heute mal einen Punkt und der völlig willkürlich ist, weil wir könnten jetzt noch 3 Stunden weiterreden. Aber wir wollen es ja irgendwie auch hörbar belassen und alles Weitere machen wir in weiteren Folgen. Markus Wörner firmiert im Moment unter People and Culture. Was morgen sein Titel sein wird bei Einhorn, das wissen wir noch nicht. Vielleicht ist er der Einhorn Spot Manager. Wir werden das dann sehen. Also, Ewi Einhorn Spot war dieses Thema heute. Markus, wunderbar. Ganz herzlichen Dank.
Danke euch, hat mir großen Spaß gemacht.
Vielen Dank, Markus. War sehr schön.
Wo ist eigentlich mein Handbuch Personal?
Handbuch Personal.
Ich brauche Kapitel 14.
Kapitel 14, der Einhorn-Spot.